Und gehen wir nun den nächsten Schritt. Wir wollen erneut die Bibel aufsuchen für ein paar Erzählungen, die uns anschaulich machen, wie die Menschenwürde in der Bibel konkret gestaltet wird. Und zuvor möchte ich Sie ermuntern, kurz innezuhalten und sich zu überlegen, was die Menschenwürde überhaupt bedeutet. Was erwarten Sie von den Erzählungen, die ich Ihnen gleich vortragen werde? Was ist Ihr Maßstab? Was genau bedeutet die Menschenwürde? Wenn es ein Anspruch ist, was genau kann man beanspruchen? Wenn es ein Abwehrrecht ist, was genau kann man abwehren? Die Antwort lässt sich nicht leicht in kurze Worte fassen. Vieles ist unscharf und das ist vielleicht auch gut so. Das gibt unseren Richtern etwas Spielraum, hoffentlich zugunsten der Menschen oder für neue Erkenntnisse. Ich nenne Ihnen 5 Ankerpunkte, weniger um Sie direkt von diesen Punkten zu überzeugen, als vielmehr um unsere Gedanken wieder in eine säkulare Richtung zu lenken. Ich finde das nach den Bibelversen ganz hilfreich und es kommen noch einige. Also 5 Ankerpunkte. Erstens, das Recht auf Freiheit. Und damit ist echte Selbstbestimmung gemeint, nicht die freiwillige Unterwerfung oder die freiwillige Selbstaufgabe. Und zweitens, das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit. Und dadurch ausgeschlossen sind Misshandlungen, Folter oder die willkürliche Ausübung von Zwang. Oder dass man den Menschen in eine Zwangslage bringt gegen seinen Willen. Und drittens, das Recht auf ein Minimum an Lebensqualität. Das Leben alleine reicht nicht aus. Es muss auch lebbar sein. Und dazu gehören Zugang zu Nahrung, Wasser, Unterkunft, medizinischer Versorgung und Bildung. Und wenn Sie mir bei der Bildung zustimmen, vorläufig, dann bin ich mal so mutig und schiebe noch hinterher ein Recht auf Wahrheit. Ein Recht darauf, nicht angelogen zu werden, sein Leben nicht zu verbringen unter einer Lüge, die man vielleicht erst im Greisenalter als solcher erkennen kann. Beispielsweise, ja, als Frau muss man sich unterordnen. Das steht schon bei Paulus und in der Genesis, also da kann man nichts machen, das tut mir jetzt echt leid. Ein Recht auf Wahrheit. Und viertens, Schutz vor Erniedrigung, Demütigung und Diskriminierung. Zu wahren sind sowohl die Achtung durch andere als auch die Selbstachtung. Der Mensch ist ein soziales Wesen, aber auch ein seelisches Wesen, das ein intaktes Seelenleben braucht. Anstelle von Seele würde man heute vielleicht sagen Gemüt. Aber ich bin Autor und ich kann die Begriffe verwenden, wie ich will. Und die Kirche hat kein Monopol auf derart wichtige Worte. Und fünftens, das Recht auf Privatsphäre. Das Leben und die Entscheidungen eines Menschen dürfen nicht unrechtmäßig beeinflusst oder überwacht werden. Auch nicht von einer himmlischen Überwachungskamera, die durch Wände und Dächer dringt und die sogar unsere Gedanken lesen kann. Der Mensch hat ein Recht auf ein Geheimnis und ein Recht auf einen eigenen Entscheidungsbereich, in dem er souverän handeln kann. Der Mensch ist ein Souverän und keine Marionette. Und daran hängt auch seine Würde. Und das sind nur 5 Aspekte. Keineswegs will diese Liste präzise oder vollständig sein, sondern sie versteht sich als Skizze. Und doch ahnen wir bereits, dass es mit der Bibel und mit der christlichen Theologie schwierig werden könnte. Meine erste Erzählung spielt wenige Kapitel nach dem Rauswurf von Adam und Eva aus dem Paradies. Adam und Eva waren zahlreiche Nachkommen beschieden. Sie gründeten Städte und Völker, sie betrieben Viehzucht und Ackerbau, sie erlernten Handwerk und Schmiedekunst, sie entdeckten Musik und Gesang. Doch die Menschen ahnten nicht, dass sich dunkle Wolken des Unheils über ihnen zusammenzogen. Die Welt der Menschen sollte untergehen durch den Zorn des Gottes. Zitat: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Arche fuhr auf den Wassern. Und so vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte sie auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will ihn fort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Und ich will ihn fort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Zitat Ende. Das Zitat habe ich etwas gekürzt, mit so Auslassungen zwischendrin. Das Original umfasst zwei ganze Kapitel in der Bibel, etwas zu lang für diesen Vortrag. Aber die entscheidenden Passagen haben Sie gehört und Sie haben sicher erkannt, es ist die Legende mit der Sintflut und der Arche Noah. Kann man dem Verdacht entrinnen, es handle sich um Mord? Um eine verdiente Todesstrafe kann es sich kaum handeln. Denn dazu bräuchte es klare Gesetze. Die Bibel gibt sich kaum Mühe, überhaupt eine Begründung zu liefern. Lapidar stellt sie fest, dass die Menschen nur Böses im Sinn hatten. Besonders plausibel ist das nicht. Wenigstens die Kinder müsste man ausnehmen. Da möchte man sich wirklich ertrinkende Kinder vorstellen, die um ihr Leben kämpfen. Und einen Gott, der teilnahmslos ihren Todeskampf betrachtet und vielleicht sogar mit Genugtuung. Die Bibel geht davon aus, die Macht Gottes über den Menschen wäre grenzenlos. Aber kann eine Macht jemals grenzenlos sein? Besteht Moral nicht gerade darin, sich selbst Grenzen zu setzen und nicht alles zu tun, was man tun könnte? Die Menschheit wird hier zu einem Würfelspiel. Gott würfelt und betrachtet das Ergebnis und wenn es ihm nicht gefällt, schmeißt er die Würfel zurück in den Becher und probiert es erneut. Aber ist der Mensch nicht mehr wert als ein paar Würfel? War nicht gerade noch das Ebenbild Gottes? Die Bibel verletzt hier einen wichtigen Rechtsgrundsatz, nämlich den der Verhältnismäßigkeit. Man kann nicht die ganze Menschheit aufwiegen gegen den bloßen Verdruss eines Gottes. Und wie geht die Geschichte weiter? Gott schloss einen neuen Bund mit den Menschen und mit den Tieren und wählte den Regenbogen als sichtbares Zeichen für diesen Bund. Und Noah und seine Familie wurden zum Ausgangspunkt einer langen Ahnenreihe. Und zu dieser Ahnenreihe gehörte auch Abraham, den Gott auserwählte, in den 70er Jahren aufzutreten in der Hitparade mit den Schlümpfen. Ich habe es gesehen, Sie auch. Alle, die 50 Jahre sind und älter, wir haben das gesehen. Wir saßen vermutlich frisch gebadet in einem Frottee-Pyjama und wir haben das gesehen, Vater Abraham und die Schlümpfe. Und alle, die unter 50 Jahre alt sind, die werden sich denken, man hat es ja schon kommen sehen, jetzt ist er endgültig übergeschnappt, Google ist ihr Freund. Unter allen sogenannten Urvätern nimmt Abraham eine herausgehobene Stellung ein, denn er wird zum Bindeglied zwischen Gott und den Menschen. Er soll uns anschaulich machen, wie Gott an den Menschen wirkt. Meine letzten zwei Erzählungen handeln daher von Abraham. Gott hatte die Fähigkeit, sich in Engel zu verwandeln. Und heute stellt man sich Engel als deutlich von Menschen unterscheidbare Flügelwesen vor. Aber hier sind es gewöhnlich aussehende Männer, die keinerlei weiteres Aufsehen erregten. Doch Abraham war in der Lage, in ihnen den Herrn zu erkennen. Zitat: Und der Herr erschien Abraham, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Zitat Ende. Und so wusch sich der Herr die Füße. Und Abraham und die drei Männer machten sich auf den Weg nach Sodom. Denn Gott wollte überprüfen, ob die Menschen in Sodom wirklich so viel Böses taten, wie ihm berichtet worden war. Und falls es zuträfe, würde er die Einwohner bestrafen. Und offenbar war Gott damals noch nicht allwissend. Zitat: Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Und darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Zitat Ende. Doch Abraham dachte an die vielen unschuldigen Opfer, die vermutlich ebenso umkommen würden. Er diskutierte und verhandelte mit Gott, bis dieser versprach, er wolle Sodom nicht vernichten, solange sich darin 10 Gerechte befänden. Zitat: Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust, und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Zitat Ende. Eine gute Frage: Sollte der Richter nicht gerecht richten? Aber eine Antwort gibt die Bibel an dieser Stelle nicht. Der Vers endet so, wie ich ihn vorgetragen habe. Und anschließend ging einer der Engel von dannen, und die übrigen zwei Engel wanderten nach Sodom. Und dort wohnte auch Lot, ein Verwandter von Abraham, den Abraham sogar kurz zuvor aus einem Gefängnis befreit hatte. Und das war der Grund für Abrahams Versuch, die Vernichtung von ganz Sodom zu verhindern. Und die beiden Engel sahen sich in Sodom um. Sie besuchten den Marktplatz, aber keiner erkannte sie. Nur der rechtschaffende Lot, wie zuvor der rechtschaffende Abraham, erblickte in ihnen den Herrn. Und sogleich bot er sein Heim als Herberge an, er bewirtete sie und bereitete ihre Schlafstätte. Doch die bösen Männer in der Stadt bekamen Wind von der Sache und liefen zu Lots Haus. Sie riefen obszöne Dinge und boten an, es den Engeln mal tüchtig zu besorgen. Zitat. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Zitat Ende. Tja, und das war natürlich eine knifflige Situation für den rechtschaffenden Lot. Einerseits schien er den Engeln als Gastgeber verpflichtet. Andererseits wollten die Männer von Sodom ein paar derbe sexuelle Scherze mit den Engeln treiben. Es war nicht leicht, die richtige Entscheidung zu treffen und dabei niemanden zu verärgern. Was tun? Lot bot den Männern an, anstelle der Engel zwei seiner noch minderjährigen Töchter herauszugeben. Mit den Töchtern sollten sie verfahren, wie es ihnen beliebte. Zitat. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach:
Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne. Die will ich euch herausgeben. Und dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Zitat Ende.
Aber die bösen Männer antworteten, sie würden es Lot noch übler ergehen lassen, als sie es für die zwei Engel vorgesehen hatten. Und dann geschah das Wunder. Die Engel ließen alle Männer erblinden, sodass sie weder Lot noch die Tür des Hauses finden konnten. Und Lot nutzte die Blindheit seiner Gegner, er sammelte seine Familie und Angehörigen und anschließend flüchtete er aus der Stadt. Und als der nächste Morgen begann, vernichtete Gott die Städte Sodom und Gomorra. Zitat. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Zitat Ende. Tja, was soll man von der Geschichte halten? Es ist offensichtlich, dass Homosexualität hier als der Gipfel der Verwahrlosung und der Gottlosigkeit dargestellt wird. Manche Theologen orakeln heute auf Druck der Gesellschaft, ob es wirklich um Homosexualität ging oder ob es einfach ein missratenes Symbol war für ein sündhaftes Leben oder dafür, dass man sich an überhaupt keine Regeln hielt. Und darüber kann man streiten, doch unbestreitbar ist, dass die Erzählung über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende einen wichtigen Grund darstellte, warum Homosexuelle als sündhaft und verdorben galten. Es ist ebenfalls unbestreitbar, dass Theologen, die aufgrund ihres Studiums die zweifelhafte Bedeutung der Erzählung genau einschätzen konnten, keinen Finger gerührt haben, um die Homosexuellen in Schutz zu nehmen. Man würde erwarten, dass die ungerechtfertigte Schmähung, die die Homosexuellen so lange zu ertragen hatten, wenigstens verursacht war durch eine besonders noble und knifflige Fragestellung, die so nobel und so knifflig war, dass man die Antwort einfach nicht finden konnte. Doch in Wahrheit ist es einfach eine bekloppte Geschichte, die kein vernünftiger Mensch ernst nehmen wird, und dich deswegen auch bekloppt vorgetragen habe, völlig zu Recht. Sie kann jedenfalls nicht die Grundlage sein für eine Geringschätzung völlig unbeteiligter Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende. Man muss das gar nicht näher begründen, da es offensichtlich ist. Und gleichzeitig diente die Geschichte zur Glorifizierung der Frommen. In keiner Predigt habe ich je eine Andeutung gehört, dass der ach so fromme Lot in Wahrheit der größte Halunke von allen war. Er hatte Angst vor der Gewalt der Männer und schob seelenruhig zwei kleine Mädchen vor die Tür, ausdrücklich mit der Erlaubnis, sie zu vergewaltigen. Sein moralisches Versagen ist unübersehbar. Nirgends in der Bibel findet sich Kritik daran. Für die Betrachtung der Menschenwürde ist die Erzählung interessant, weil sich darin viele Aspekte widerspiegeln. Todesstrafe ohne vorherige Anklage, Sippenhaft und damit auch die gedankenlose Tötung von Frauen und Kindern, von Alten, von Kranken. Niemand findet das gerecht. Außerdem die Vergewaltigung von kleinen Mädchen und eine jahrtausendelange Wirksamkeit des Textes als moralischer Kompass, der in die falsche Richtung zeigte, ohne dass es von den Theologen bemerkt worden wäre, die aber von sich behaupten, ihr Kompass funktioniere ganz besonders gut. Und nur deswegen steht als Präambel in unserem Grundgesetz, wir müssten diesem Kompass folgen und keinem anderen. Soweit also die Geschichte von Sodom und Gomorra. Und wir könnten eigentlich gleich weitergehen zur letzten Erzählung, dann haben Sie es geschafft. Aber Bibelkenner werden sich vielleicht noch auf das Ende der Episode gefreut haben, das ich noch unterschlagen habe. Denn eigentlich geht die Geschichte noch ein kleines Stückchen weiter. Und weil die letzte Minute etwas schärfer war, wohl auch etwas lauter, dem Inhalt geschuldet, haben Sie jetzt Anspruch auf Wellness und Entspannung. Es ist nur eine kurze Geschichte, ein paar Sätze. Was geschah mit den zwei Mädchen? Sie waren nur knapp einer Vergewaltigung durch die bösen Menschen entgangen. Doch anschließend schwängerte Lot seine zwei Töchter selbst. Genauer gesagt, er wurde kurzerhand von seinen Töchtern vergewaltigt. Der arme Lot, der rechtschaffende Lot, wie konnte das geschehen? Lot lebte mit seinen Töchtern zunächst in einer Höhle, denn Gott hatte ja alle Häuser in der gesamten Region zerstört, eine feine Idee. Und die zwei Töchter wurden erwachsen, doch sie bemerkten bald, welche Nachteile das Leben in der Einöde mit sich brachte. Zitat: Da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Unser Vater ist alt, und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Weltweise. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm schlafen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Und da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Und er ward's nicht gewahr, noch als sie legte, noch als sie aufstand. Und am Morgen sprach die Ältere zu der Jüngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und dich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Und da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken. Und die Jüngere machte sich auch auf und legte sich zu ihm. Und er ward's nicht gewahr, noch als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und so wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Zitat Ende. Eine schöne Geschichte, so sagt man jedenfalls unter Theologen. Ich sehe, manche Leute sind so in so einen Halbschlaf gefallen. Da wecke ich sie jetzt wieder auf. Es wird Zeit für das große Finale. Kaum eine Erzählung der Bibel entzweit die Gemüter so sehr wie die Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham.